Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Carsten Bresch hielt seinen Vortrag Evolution, Kluft und Brücke zwischen Glauben und Wissen auf der Tagung Die Beziehung des Christen zur Wissenschaft der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg am 17. Mai 1981 in Freiburg im Breisgau.
Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist mein Thema heute Morgen. Menschen haben sich immer Gedanken gemacht, wie die Dinge um uns her entstanden sind, machen sich heute Gedanken darüber, das Entstehen von Dingen und Lebewesen. Wie bitte?
Bitte etwas lauter.
Etwas lauter, ja. Bemühe mich. Die Frage war, ob eine Schöpfung am Anfang steht oder ob es eine Evolution gibt oder ob gar beides richtig ist. Nun, als Naturwissenschaftler möchte ich mich natürlich vor allem mit der Frage beschäftigen, ob es Evolution gibt und von Evolution reden. Trotzdem, die Frage nach Schöpfung und Gott möchte ich doch nicht ganz allein dem beruflichen Theologen überlassen. Vorab müssen wir uns aber einigen, was wir überhaupt unter Evolution verstehen wollen. Für die Menschen des Mittelalters war die Welt begrenzt, wohlgeordnet und sehr wichtig statisch. Zyklisch wie Sonne und Mond lief das menschliche Leben ab, wie Sterne, in fester, vorgegebener Bahn. Die Erde bildete den Mittelpunkt. Nur sporadisch taucht, selbst in der Renaissance, hier und da der Gedanke von Entwicklung auf. Das Wort Evolution selbst kommt aber erst meiner Kenntnis nach der französischen Revolution überhaupt auf. Und zwar als Gegensatz zum Wort Revolution. So finden wir 1792 beim Johann Gottfried Herder den Satz: Revolutionen sind Zeichen der Barbarei. Nicht Revolutionen, sondern Evolutionen sind der stille Gang dieser großen Mutter Natur. Wenn wir der Natur einen Zweck auf der Erde geben wollen, so kann solcher nichts sein als eine Entwicklung ihrer Kräfte in allen Gestalten, Gattungen und Arten. Diese Evolutionen gehen langsam, oft unbemerkt vor. So weit Herder. Seit Lamarck und noch mehr seit Charles Darwin verstand man unter Evolution vor allem aber eingeschränkt die Geschichte der Stammesentwicklung von etwa 2 Millionen Arten von Tieren und Pflanzen unseres Planeten. Man stellte sich unter Evolution, das zweite Bild wollte ich erst dies etwa vor. Das war Evolution. Und das denken die Leute heute meistens immer noch. Evolution, das ist also die Entwicklung der vielzelligen, dieser Riesendinger, der vielzelligen Tiere und Pflanzen, die man mit bloßem Auge sehen kann. Dabei ist diese Evolution der Vielzeller, der sichtbaren Lebewesen, mit bloßem Auge sichtbaren Lebewesen, die Evolution dieser Vielzeller beträgt nur 1/4 der gesamten biologischen Evolution. 3/4 der Zeit wurde gebraucht, um aus den ersten Anfängen des Lebens heraus überhaupt eine funktionierende Zelle, gut funktionierende, perfekt funktionierende Zelle zu entwickeln. Und die biologische Evolution selbst ist wieder bloß 1/3 auf unserem Planeten, 1/3 der Evolution des Universums insgesamt. Seit wenigen Jahrzehnten erst setzt sich auch bei Biologen wieder eine umfassendere Bedeutung des Begriffs Evolution durch. Evolution ist heute, in den Worten Teilhards, die Komplexifikation der Materie. Und was heißt das? Was heißt überhaupt Komplexität und Kompliziertheit? Darf ich Sie mal fragen, das habe ich vor ein paar Tagen gelesen. Glauben Sie, dass Kompliziertheit was Schönes ist, was Negatives oder was Wertneutrales? Wer meint, dass Komplexität was Schönes ist? Handzeichen bitte. Wer meint, dass es was Schlimmes ist? Oh, Sie sind sehr Teilhard-Leser. Und wer glaubt, die anderen glauben, dass es neutral ist. Aber ich bin der Meinung, wenn jemand sagt, so bei Steuererklärungen und so, ach, das ist ja so kompliziert, dann hat das immer einen negativen Beigeschmack. Und es sind, glaube ich, nur Leute, die viel von Teilhard schon gelesen haben, die verstehen, dass, oder Biologen vielleicht auch, die verstehen, dass Kompliziertheit durchaus das ist, was die lange Entwicklung hervorbringt. Nun, der Begriff Komplexität, der immer wieder vorkommt, auch bei Teilhard, ist, das müssen wir uns bewusst sein, mathematisch überhaupt noch nicht erfasst. Ich habe lange, ein Jahr lang, meiner wissenschaftlichen Zeit verbraucht, vergebens Komplexität genau in den Griff zu bekommen, mathematisch. Denn es sagt sich so schön, Komplexität wächst. Aber nun, was ist denn das eigentlich, Komplexität und Kompliziertheit? Ist da ein Unterschied überhaupt in den beiden? Ich glaube, ja. Das ist nicht mein Thema heute. Und was gar ist Komplexifikation? Sie können Komplexität ein ganz kleines bisschen quantitativ erfassen, wenn Sie sich immer die Frage stellen, wie lange wäre ein sprachlicher Text, wie lange müsste ich reden, um ein Ding voll zu beschreiben? Wenn ich also da sehr lange reden müsste, um das voll darzustellen, dann ist das sicher kompliziert. Wenn es was ganz Einfaches ist, dann kann ich sagen, es ist eine Stahlkugel. Und damit ist alles klar. Dann kann ich noch sagen, der Durchmesser ist so und so viel. Aber damit ist alles gesagt. Das ist was sehr Einfaches. Komplexifikation ist nun der Prozess dieses immer komplexer Werdens in der Natur. Wie Sie alle wissen, ist Materie kein amorpher, homogener Brei, sondern Materie ist strukturiert in Elementarpartikeln, in Elektronen, Protonen, Neutronen etc. Diese Teilchen haben nun unter passenden physikalischen Bedingungen die faszinierende Eigenschaft, sich zusammenzuschließen zu Atomen. So sind Elementarteilchen eben beschaffen. In ähnlicher Weise schließen sich dann auch ganz von selbst diese Atome wieder zu Molekülen zusammen. So sind nun eben mal Atome beschaffen. Und manche von diesen Molekülen schließen sich zu Polymeren zusammen. So sind nun eben mal manche Moleküle beschaffen. Gestern wurde von der Liebe geredet und was das bedeutet eigentlich, Liebe auf dem Niveau von Elementarteilchen, auf dem Niveau von Molekülen und dergleichen. Auf allen Niveaus, würde ich glauben, ist Liebe die Tendenz durch Vereinigung, ein Neues zu bilden, ein Mehr zu werden. Créer, c'est unir. Wenn man als Letzter redet, hat man immer die Schwierigkeit, dass man seinen Vortrag noch ändern muss. Manches muss noch eingebaut werden und manches muss wieder rausgenommen werden, weil das die Kollegen schon ausführlich genug behandelt haben. Das hat Vor- und Nachteile. Nun, das generelle Schema, von dem wir eben sprachen, dieser Tendenz zur Vereinigung, das haben Sie eben schon gesehen, hier haben wir es nochmal. Es bedeutet, dass Bauelemente vorhanden sind, Bausteine, beziehungslose, chaotische Bausteine, die gar nichts miteinander zu tun haben und die dann integriert werden. Und mit dem Wort Integration meint man, dass sie zu einer neuen Ganzheit zusammengeschlossen werden. Und diese Ganzheit ist dadurch charakterisiert, dass wenn Sie etwas davon wegnehmen würden, das Ganze nicht mehr das ist, was es war. Aus lauter einzelnen Bausteinen kommt eine Uhr zustande und die Gesamtheit ist etwas Neues, nämlich ein Gerät, was Zeit anzeigen kann, was Sie aus den Bausteinen als solchen noch gar nicht erkennen können. Nun, dieses Prinzip der Integration ist stufenförmig wiederholt. Das heißt, was hier als Bauelement herauskommt, als das Neue, als die neue Ganzheit, das ist in der nächsten Stufe wieder ganz unten ein kleines Bauelement und fühlt sich mit ähnlichen anderen der gleichen Größenordnung wieder zusammen zu einer neuen Einheit und dann wieder zu einer neuen Einheit. Und immer wieder ist das, was herauskommt, Bauelement fürs Nächste. So geht das also Elementarteilchen, Atome, Moleküle, Polymere etc. etc. Das komplizierteste Gebilde, was der Mensch kennt, ist sicher die menschliche Gesellschaft. Sie besteht jetzt schon aus 4,6 Milliarden einzelnen Individuen und diese Zahl steigt rapide, wie Sie alle wissen. Aber das ist nicht mein Thema. All diese Individuen bestehen ihrerseits aus Organen und diese wieder aus unzähligen, oder ich will es wissenschaftlicher sagen, aus 5 mal 10 hoch 13 einzelnen Zellen besteht jeder Mensch. 5 mal 10 hoch 13, kann man sich gar nicht vorstellen. Und jede dieser Zellen enthält wieder Organellen und Polymere, Molekülketten. Es gibt also zum Beispiel 2 Meter DNA in jeder menschlichen Zelle. 5 mal 10 hoch 13, wenn Sie meine oder Ihre DNA nehmen würden, aneinanderknoten DNA, das ist die Erbschrift, von der Herr Riedel gestern schon gesprochen hat. Wenn Sie die aneinanderknoten würden, wie weit ging das? Bis Paris? Es ginge weiter als die letzte Bahn des Planeten unseres Sonnensystems. Sie würden 10 Stunden mit Lichtgeschwindigkeit daran entlang reisen müssen. Bitte stellen Sie sich das mal vor. In einem Menschen die genetische Information aneinander geknotet, weil sie 5 mal 10 hoch 13 mal vorkommt, ist so lang, dass sie mit Lichtgeschwindigkeit 10 Stunden reisen müssen. Nun, Sie sehen also, es gibt eine ganze Stufenleiter von steigender Kompliziertheit, Komplexität, vom Elementarteilchen hoch bis zur menschlichen Gesellschaft. Und die fundamentale Erkenntnis der Evolutionslehre ist nur also nicht die, wie Saurier wohl entstehen und warum Saurier wohl wieder zugrunde gegangen sind, sondern die fundamentale Erkenntnis der Evolutionslehre ist, dass sich im Laufe der Existenz des Universums immer kompliziertere Gebilde entwickelt haben. Evolution ist also längst über Biologie hinausgewachsen. Ganz am Anfang, in den ersten 3 Minuten, gibt es ein Buch, interessant, unseres Universums, da gab es noch nicht mal Elementarteilchen, da war, ganz am Anfang war nur Energie und dann bilden sich erst diese Protonen, Elektronen und aus denen wieder Atome etc. etc. Moleküle und schließlich daraus lebende Organismen. Und diese lebenden Organismen entwickeln sich selber wieder automatisch zwangsläufig zu immer größerer Kompliziertheit. Komplexifikation der Materie heißt also, erst entsteht Leben und dann führt Komplexifikation weiter zum menschlichen Geist. Das ist Evolution. Nun ist es klar, dass ein Weltbild, was so umfassend ist, im Spannungsfeld zwischen Naturwissenschaften und Kirchen steht. Die erste große Krise zwischen diesen beiden Instituten, ich meine also die Auseinandersetzung um ptolemäisches oder kopernikanisches System, Sie wirkte sich, was viele gar nicht wissen, bereits in den Anfang des Entwicklungsdenkens aus, sehr negativ. Descartes hatte gerade ein Buch fertig geschrieben über die Welt, über das Licht und die Welt. Das war fertig, als er im November 1633 über den Verlauf des zweiten Galilei-Prozesses erfuhr. Und aus Descartes' Briefen an Mersenne können wir erkennen, wie ihn dieses Urteil gegen Galilei erschüttert hat. Ich möchte aus mehreren Briefen Sätze der Briefe von Descartes Ihnen zitieren, damit Sie eine Vorstellung bekommen. Dass ich fast entschlossen bin, alle meine Papiere zu verbrennen oder sie wenigstens niemand sehen zu lassen. Bei meinem Wunsche, in Ruhe zu leben und das von mir begonnene Leben fortzusetzen. Der hat gut gelebt, der sich gut verborgen hat. Descartes an Mersenne. Denn wenn die Bewegung der Erde falsch ist, sind es alle Grundlagen meiner Philosophie ebenfalls. Die Welt wird das Werk nicht eher zu sehen bekommen als 100 Jahre nach meinem Tode. Ich glaube, die Welt hat dieses Buch nie zu sehen bekommen. Und wenn hier jemand wäre, der das besser weiß, würde ich sehr dankbar sein, wenn er mich darauf aufmerksam machte, wo man es lesen kann. Es gibt ein Buch, die Erforschung der Wahrheit durch das natürliche Licht, was nach Descartes Tod publiziert wurde, 1701, in seinem Nachlass gefunden. Dieses ganze Buch hat 33 Seiten und endet mit dem Satz in Klammern, der Rest fehlt. Wahrscheinlich also hat diese Welt dieses Buch nie zu sehen bekommen, obwohl einzelne Teile des Buches und Gedanken daraus in spätere Werke aufgenommen worden sind. Gerade die uns besonders interessierenden Gedanken über Evolution aber sind nicht mehr aufgetaucht. Sie sind allerdings von Descartes selber später in seiner Methode des richtigen Vernunftsgebrauchs angedeutet worden. Descartes schildert dort kurz den Inhalt des nicht gedruckten Buches und sagt, verklausuliert in Konditionalsätzen, sagt er, Gott habe das Universum als Chaos geschaffen und habe sich dieses Chaos nach den von ihm festgelegten Gesetzen entwickeln lassen. Descartes führt in seiner Inhaltsangabe weiter aus, er habe beschrieben, wie Pflanzen wachsen und wie überhaupt alle vielfach zusammengesetzten Körper zustande gekommen. Endlich sei er übergegangen zu den Tieren und schließlich zum Menschen. Was wir hier vermutlich verloren haben, wir als Evolutionsinteressierte, lässt sich aus folgender Bemerkung ahnen, die auch aus dieser Inhaltsangabe in der Methode stammt. Er sagt wörtlich, das Wesen dieser ganzen Welt aber ist viel leichter zu verstehen, wenn man sie so in ihrer allmählichen Entwicklung betrachtet, als wenn man sie als schlechthin gegeben oder fertig ansieht. Descartes 1637. Ich glaube, das ist die erste ganz klare wissenschaftliche Aussage zur Evolution. Bei dem ersten erwähnenswerten Evolutionsautor in deutscher Sprache bestehen diese Probleme der Spannung zwischen Kirche und Wissenschaft nicht. Dieser Mann war selbst Theologe Ich habe ihn eben schon erwähnt, Johann Gottfried Herder. War Generalsuperintendent, also ein höherer evangelischer Geistlicher. Er ist in meinen Augen wohl ein großer Vorläufer Teilhards. 1784 schreibt er über die Natur und ich zitiere wörtlich. Von den groben Gestalten schreitet sie ins zusammengesetztere künstliche Feine. Und wir hätten einen Sinn und hätten wir einen Sinn, die Urgestalten und ersten Keime der Dinge zu sehen, so würden wir vielleicht im kleinsten Punkt dieser Progression, also der Evolution, der ganzen Schöpfung gewahr werden. So geht's aus dem Staube der Würmer, aus den Kalkhäusern der Muscheltiere, aus den Gespinsten der Insekten allmählich in mehr gegliederte, höhere Organisationen. Durch die Amphibien geht's zu den Landtieren hinauf, nun spielt die Natur und übt sich rings um den Menschen. Je näher ihm, desto mehr zog sie Klassen und Radien zusammen, um in seinem, dem heiligen Mittelpunkt der Erde Geschöpf, was sie kann, zu vereinen. Der jetzige Zustand der Menschen ist wahrscheinlich das verbindende Mittelglied zweier Welten. Der Mensch jedoch ist im Widerspruch mit sich und mit der Erde. Denn das ausgebildetste Geschöpf unter all ihren Organisationen ist zugleich das unausgebildetste in seiner eigenen neuen Anlage. Soweit Herder 1784. Sein Bild des Menschen als ein Zwischenglied zwischen zwei Systemen, ineinandergreifenden Systemen der Schöpfung, ist eine ganz hochmoderne Betrachtung. Es ist mir bei keinem älteren Evolutionswissenschaftler so deutlich begegnet. Auch bei den meisten heutigen Biologen oder anderen Leuten, die von Evolution reden, ist kulturelle Evolution so ein kleines Schwänzchen, was an der eigentlichen, der biologischen Evolution so dranhängt. So ein bisschen nachher geht es so über in kulturelle Evolution. Aber das ist nicht das richtige Bild. Der Mensch steht wirklich als Mittelglied zwischen diesen beiden Phasen der Evolution, die ganz verschieden sind. Und ein englischer Künstler hat das in einem sehr schönen Bild charakterisiert, dass wir wirklich etwas Neues haben. Sie sehen hier 75 Millionen Jahre Evolution, die sogenannten Primaten, das sind also die Menschenverwandten, die höchsten aller Tiere, so angefangen vom Erdhörnchen links unten, geht das so rauf über Makis und alle möglichen Halbaffen, Affen, Menschenaffen, Schimpansen sehen Sie da zum Menschen. Das ist der Stammbaum, aber jetzt geht der Stammbaum irgendwie völlig neu weiter. Das ist also das große Problem der Situation. Nun, diese Breite der Sicht, die Herder hatte, vom kosmischen Chaos bis zur menschlichen Gesellschaft, die finden wir auch bei Erasmus Darwin, den gestern schon mein Kollege Riedel erwähnt hat. Einem Arzt, dem Großvater des so berühmten Charles Darwin. Aber ein Mann, der sicher an geistiger Originalität und ich glaube auch an Charakter seinem Enkel turmhoch überlegen war. Um ihn zu charakterisieren, Erasmus Darwin stotterte. Und eines Tages wurde er gefragt, ob das nicht furchtbar lästig für ihn sei. Im Gegenteil, antwortete er, ich will jetzt nicht stottern, im Gegenteil, antwortete er, es gibt mir Zeit, Antworten zu überlegen und es bewahrt mich davor, unverschämte Fragen zu stellen. Erasmus Darwin war ein hässliches, wohlbeleibtes Unikum mit einem blitzenden Gehirn. Vielseitig wie kaum jemand. In seinem Buch, gestern erwähnt von Herrn Riedel, Der Tempel der Natur oder Der Ursprung der Gesellschaft, und beachten Sie bitte, Der Tempel der Natur oder Der Ursprung der Gesellschaft, was das für eine Breite ist, vom ersten Anfang des Universums bis zur menschlichen Gesellschaft. Dieses Buch, in diesem Buch finden wir also Sätze wie zum Beispiel diese, nur zwei kurze Proben. Alle jetzt existierenden Pflanzen und Tiere stammen letztlich von den kleinsten mikroskopischen Einheiten, die sich durch spontane Lebenskraft in den Urozeanen bildeten. Oder? Alle Sprache, Kunst und Moral des Menschen entstehen aus dem Nachahmungstrieb, in dem ein Geist vom anderen lernt. Ich könnte Ihnen viele, viele Zitate geben. Erasmus Darwins Bücher, in Gedichtform geschrieben, fanden zunächst großen Beifall. Dann aber entwickelte sich nach der Französischen Revolution eine allgemeine Stimmung gegen alles, das die bestehende Ordnung von Staat und Kirche in Gefahr zu bringen drohte. Es ist oft so in der Welt, dass gegen Neues sehr viel Widerstand auftaucht. Und das ist auch gut so, sonst gingen wir zu schnell in zu viel Neues. Aber es wurde bald erkannt, die Werke von Erasmus Darwin waren alles andere als christlich. Und diese alte Spannung, damals schon, zwischen Theologen und Erasmus Darwin, die ist ja bis heute eigentlich noch nicht überwunden worden. Obwohl Wissenschaft, genau wie Kirche, heute zu den etablierten, festen Einrichtungen unserer Gesellschaft gehört. Im Gegenteil, vielleicht ist Wissenschaft jetzt, wie wir gestern so ein bisschen schimmern sahen, bereits auf dem Wege, in Verteidigung zu geraten. Nun, die Spannung zwischen Kirche und Wissenschaft wuchs im vorigen Jahrhundert mit dem Interesse an den Fossilien, mit dem Zweifel am Alter der Menschheit, mit dem Zweifel an der Frage, ob die ganze Menschheit von einem einzigen Paar herstammen sollte, mit den geologischen Kenntnissen einfach über das Alter unseres Planeten. Das geistige Klima des ganzen 19. Jahrhunderts war schon lange vor der Publikation des Ursprungs der Arten durch den Enkel Charles Darwin in steigendem Maße durch die Kontroverse um die Glaubwürdigkeit einer wörtlich oder bildlich zu nehmenden Textauslegung der Bibel durchzogen. Diese Auseinandersetzung fing nicht erst mit Charles Darwin an, die war vorher schon in vollem Gange. Unter hunderten von Autoren zu dieser Frage möchte ich nur einen hier zitieren. Hugh Miller. Hat schon jemand von Ihnen je von Hugh Miller gehört? Nein? Freut mich. Bringe ich Ihnen was wirklich Neues. Er gehört zu den Brückenbauern zwischen Kirche und und Wissenschaft, er war Geologe und ein frommer Christ, und er schreibt 1854 Folgendes. Ich habe es jemandem zu lesen gegeben, der hat gesagt, das ist der Jahr. Bitte hören Sie zu. 1854 schreibt Hugh Miller. Was, frage ich, ist das Wesentliche der Erdgeschichte oder das der Schöpfungsgeschichte? Das Entscheidende in beidem ist der Fortschritt. In beidem finden wir den Aufstieg von toter Materie zu bescheidenem, dann zu höheren Lebensformen. Aber ist dieser Aufstieg zu Ende? Nein, Gott lässt immer noch Höheres auf Niederes folgen. Jetzt ist Gott dabei, den armseligen Menschen auf einen höheren Status vorzubereiten. Die Arbeit des siebenten Tages ist die Erlösung. Schließlich werden Schöpfung und Schöpfer sich in einem Punkt zu einer Person vereinigen. Der Aufstieg von toter Materie zum Menschen hatte Gott zum Ziel. Von Anbeginn an diesen Punkt der Vereinigung, wahrer Gott und wahrer Mensch, wir erkennen den anbetungswürdigen Herrn aller Zukunft. Vereinigung in einem Punkt, Omega, 1854, Hugh Miller. 5 Jahre nach diesem Buch bricht 1859 die wirkliche Auseinandersetzung der Gegensatz los. Völlig los. Am 24. November werden 1250 Exemplare des Origin of Species verkauft. In wenigen Stunden ist die ganze Auflage verkauft. Ein Traum jedes Buchautors. Eines dieser 1250 Exemplare gerät in die Hände von Friedrich Engels, der 2,5 Wochen, nachdem dieses Buch in den wenigen Exemplaren sofort vergriffen erschien, Karl Marx triumphierend berichtet, Darwin hätte die Teleologie kaputt gemacht. Also die Entwicklung des Universums auf ein Ziel hin. Zufall, das kam bei Darwin vor, und Ziel schienen unvereinbar. Nun, ich komme auf diesen wichtigen Punkt noch zurück. Der ist ja auch schon gestern angeklungen. Es dauerte eine Weile, dann antwortete ihm Marx, obgleich grob Englisch entwickelt, ist dieses Buch die naturwissenschaftliche Grundlage für unsere Ansicht. Nun, diese Tatsache war durchaus wichtig für die ganze weitere Position, die der Evolutionsgedanke hatte im geistigen Leben. Später wollte Marx sein Kapital Darwin widmen, aber dieser lehnte das höflich ab. Dennoch die Ehe, die einseitig geschlossene Ehe zwischen Evolutionslehre und politischem linken Denken, die war nun einmal geschlossen und über Jahrzehnte ein entscheidender Faktor. Konservative bekämpften Freidenker, Feuerbestatter, Sozialisten, Wahrsager und Darwinisten als einen geistigen Block der Rebellion gegen die bestehende Ordnung. Umgekehrt erfährt die Evolutionslehre auf unzähligen Arbeiterbildungsabenden sozialistischer Parteien weite Verbreitung. Nun, obwohl Charles Darwin in seinem Buch über den Ursprung der Arten den Menschen gar nicht behandelt hatte, er hatte einen Satz über den Menschen gesagt, nämlich Light will be thrown on the origin of man and his history. Es wird auch Licht fallen auf die Geschichte des Menschen. Mehr nicht. Trotzdem erschienen also Karikaturen wie diese in allen Zeitungen. Die sogenannte Affenabstammung war es, die selbst weite Teile des liberalen Bürgertums indignierte. Wie konnte man vom Affen abstammen? Aber wie sehr erschütterte diese Möglichkeit erst konservativ-christliche Kreise. Von der Frau des Bischofs von Worcester ist der Ausspruch überliefert, mein Gott, lass uns beten, dass es nicht wahr ist. Und wenn doch, dass es sich nicht weiter herumspricht. Die Abstammung des Menschen war tatsächlich Obwohl Darwin gar nichts davon gesagt hatte, das war erst 10 Jahre später. Die Abstammung des Menschen war tatsächlich das Signal oder der Angelpunkt der Großoffensive, mit dem die Kirchen gegen Darwin antrat. Und das war ein halbes Jahr, nachdem Darwins Buch erschien, gab es am 30. Juni 1860 eine Tagung in Oxford von der British Association of the Advancement of Science. Und viele von Ihnen kennen wahrscheinlich die Geschichte, dass in überfülltem Saal der anglikanische Bischof Samuel Wilberforce, die Offensive begann und eine Rede hielt, die gipfelte in einer wohl rhetorisch gemeinten Frage an Herrn Huxley. Huxley war, da Darwin war viel krank, zu dieser Tagung gereist, um Darwin zu vertreten. Und Wilberforce also fragte am Ende seiner Rede Huxley, ob er seine Affenvorfahren wohl mehr in mütterlicher oder mehr in väterlicher Linie fände. Und Huxley, der eigentlich gar nicht reden wollte, konterte dann: Wenn ich vor der Wahl stünde, als Großvater einen armseligen Affen zu haben oder einen von der Natur mit vielen Geistesgaben ausgestatteten Mann, der all seinen Einfluss und die Würde seines Amtes ausnutzt, um eine sehr ernste wissenschaftliche Frage lächerlich zu machen, dann würde ich ohne Zögern den Affen bevorzugen. Nun, Sie sehen an diesen Beispielen den unwürdigen Stil, der in der Auseinandersetzung zwischen Evolutionswissenschaft und Kirche sich einbürgerte. Besonders in Deutschland gab es um Haeckel, Sie kennen den Namen alle, fürchterlichste Auseinandersetzungen mit den hässlichsten Worten. Jeder versuchte, die Gegenseite lächerlich zu machen. Es wurde von jämmerlichsten Verleumdungen geredet, von dreistesten Lügen oder unverschämtesten Fälschungen auf beiden Seiten. Also das war nicht einer, der nur so sprach. Und dessen bezichtigte man sich. Und das zog sich eigentlich durch Jahrzehnte. Ich brauche in diesem Kreis nicht zu betonen, dass die Ablehnung der Evolutionskenntnis damals alle christlichen Kirchen einte. Dass auch Päpste dass aber auch Päpste von Pius dem 9. bis noch zu Pius dem 12. offenbar von inkompetenten Naturwissenschaftlern beraten, klare Stellung gegen Evolution bezogen. Und es wundert auch nicht, dass heute in einer Zeit wachsender Irrationalität christliche Sektenauftrieb erfahren, die die Ablehnung von Evolution, die totale Ablehnung von Evolution zu einer ihrer wichtigen emotionalen Säulen machen. Dennoch war eigentlich schon 1880 die wissenschaftliche Auseinandersetzung entschieden und Evolution auch von der anglikanischen Kirche akzeptiert, denn hätte man sonst Charles Darwin im Jahre 1882 in Westminster Abbey beigesetzt? Die Evolutionslehre, damals also so eingeschränkt, die Stammesentwicklung der gesamten Lebewesen als Folge von natürlicher Selektion, hatte sich weitgehend durchgesetzt, obwohl das härteste Argument, das je gegen Evolution vorgebracht war, damals noch unwiderlegt im Raum stand. Und dessen Geschichte ist so interessant, auch erkenntnistheoretisch interessant, dass ich es Ihnen heute nicht vorenthalten möchte. Darwin hatte in der ersten Auflage seines Buches dem Prozess dieser Artbildung einen Zeitraum von, so wörtlich, weit mehr als 300 Millionen Jahre zugeschrieben. So lange sollte also die biologische Evolution auf dem Planeten gedauert haben. Und das stand mit dem Zeitmaßen der damaligen Geologie in bester Übereinstimmung. Aber wenige Jahre später, erschienen Publikationen von Lord Kelvin. Das war der seinerzeit zweifellos bedeutendste Physiker in England. Erschienen also Publikationen von Lord Kelvin, in denen berechnet wurde, dass die Sonne so lange, wie Darwin sie brauchte, gar nicht scheinen konnte. Lord Kelvins letzte Rechnung gab der Sonne nur 24 Millionen Jahre Zeit. 24 Millionen Jahre, und heute wissen wir, dass die Sonne 2000 Mal länger schon scheint. Fast 5 Milliarden Jahre nämlich. Darwins erste Schätzung war also auch schon Faktor 10 zu klein. Trotzdem, diese Publikationen von Lord Kelvin setzten Darwin in allergrößte Verlegenheit. Wenn Sie die verschiedenen Auflagen seines Buches sehen und das vergleichen, sehen Sie, wie er immer vorsichtiger wird, immer weichere Formulierungen über den Zeitraum einführt. Und die Theologen frohlockten, hier war doch Naturwissenschaft gegen Naturwissenschaft. Schöner konnte es doch gar nicht sein. Nun, Lord Kelvin war aber ein sehr guter Physiker. In seiner Arbeit stand wörtlich der Satz, es sei denn, es existierten noch andere mögliche Energiequellen, die wir noch nicht kennen. Und tatsächlich gab es solche anderen Energiequellen, nämlich die Kernenergie, die durch Verschmelzung, eben diese Liebe der Elementarteilchen zueinander verschmelzen und dadurch Energie freisetzen. Dadurch brennt die Sonne. Jetzt schon seit 5 Milliarden Jahren und wird noch 5 Milliarden Jahre weiter brennen. Aber hier haben wir ein wunderschönes Beispiel für die Korrektur einer naturwissenschaftlichen Vorstellung. Geisteswissenschaftler sagen oft, und Naturwissenschaftler ärgert das immer, dass Naturwissenschaft ja auch nicht genau weiß, die ändern ja auch ihre Meinung. Heute ist es so und morgen, dann kommt es, ist alles Alte falsch und dann ist es ganz anders. Das ist nicht wahr. Was passiert in der Naturwissenschaft ist, dass gewisse Dinge in einem bestimmten Zusammenhang, in einem engen Rahmen gesehen werden, zum Beispiel Raum-Zeit-Probleme, und dass dann ein Einstein kommt und diese Raum-Zeit-Probleme ausdehnt in ganz andere Dimensionen oder Geschwindigkeiten ausdehnt in andere Dimensionen und dass dadurch bei extrem großen Verhältnissen oder extrem kleinen Verhältnissen neue Korrekturen notwendig sind. Aber es ist nicht so, dass das Alte an der Wissenschaft plötzlich falsch ist. Natürlich geht Wissenschaft vorsichtig vor und macht erstmal eine Hypothese und oft sind Hypothesen falsch. Aber das ist Teil der Wissenschaft und Wissenschaftler wissen das, dass es immer nur Hypothesen erstmal sind und dass es dann schrittweise weitergeht. Es ist also durchaus wichtig, dass man beachtet, unter welchen Randbedingungen physikalische Aussagen gemacht werden, wissenschaftliche Aussagen, und dass Änderungen dann dadurch meist zu erklären sind, dass diese Randbedingungen überschritten werden und andere Randbedingungen eingesetzt werden. Nun, an dieser Stelle muss ich einführen einen Punkt, über den ich eigentlich nicht reden wollte, aber die 30 Jahre, der 30-jährige Optimismus von Teilhard hat mich gestern Abend doch sehr mitgenommen, manche haben das gespürt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man 1918 in einem Schützengraben sieht, welches Entsetzen da vor sich geht, diese Entsetzlichkeit der Menschheit, was da passiert im Krieg, dass man dann, wenn man überhaupt Hoffnung hat, dass es sich mal ändert, denkt, jetzt muss es sich ändern, grundsätzlich. Ich möchte die Älteren unter Ihnen fragen, haben wir nicht 1945 auch gedacht, jetzt, das war der letzte Krieg und jetzt wird in Deutschland nie wieder gerüstet? Und was passiert heute? Ich habe gestern Abend etwas aufgeregt gesagt, ich hätte gelesen, dass es noch Millionen Jahre dauerte in Teilhards Meinung. Ich habe eine Weile gesucht gestern Abend. Théâtre de Chardin, die Zukunft des Menschen. Seite 178, man soll nicht Zitate geben, ohne die Kontrolle zu ermöglichen. Seite 178 wird von der Planifikation geredet. Es wird davon geredet, dass der Planet, es wird davon geredet, dass der ganze Planet eine Einheit wird. Wir sind also noch nicht beim Punkt Omega, sondern erst bei der Einheit unseres Planeten. Brecht hat das ein Monon genannt, wurde auch gestern erwähnt. Also bei diesem sind wir. Und da sagt er ja, auf Seite 178, noch einmal, nach weiteren Tausenden oder Millionen Jahren kann, ja muss, dasselbe Bewusstsein sich im Brennpunkt einer total in sich reflektierten Menschheit überzentrieren. Und das sagt er ja 1945. Also Tausende oder Millionen Jahre dauert es, bis die Menschheit auf unserem Planeten ein Ganzes ist, noch lange nicht Omega. Aber noch was, was mir auch immer am Herzen liegt, Entropie und Wärmetod. Entropie und Wärmetod ist etwas ganz Entsetzliches. Es bedeutet, in meinen Augen, dass das ganze Universum sinnlos ist. Denn zum Schluss fällt alles zusammen, zerkrümelt, alles ist ein einziger entsetzliches Chaos. Nichts weiter bleibt übrig. Und das hat der Erfinder Boltzmann voll gesehen. Und Boltzmann wollte es eigentlich selber nicht richtig glauben. Und wenn Sie heute Fachleute fragen, ich glaube, die beiden bedeutendsten, die man heute fragen könnte, das wäre Manfred Eigen in Göttingen und Prigogine in Brüssel. Beides Nobelpreisträger. Und beide würden sagen, wir sind so weit vom Gleichgewicht entfernt, dass es sinnlos ist, über den Endzustand zu reden. Völlig wissenschaftlich unsinnig. Entropie, von der immer geredet wird, vorhin war da so eine Karikatur. Alle reden von Entropie, niemand weiß, was es genau ist. Entropie ist ein Maß, um die Annäherung an das Gleichgewicht, an das energetische Gleichgewicht zu beschreiben. Zum Schluss ist also die Energie völlig gleich verteilt in diesem Universum. Das ist der sogenannte Wärmetod. Trotzdem, gestern wurde so schön gesagt, ich glaube von Herrn Riedel, ja, dass die Natur den zweiten Hauptsatz nicht durchbrochen hat, sondern umgangen hat. Er hat gesagt, österreichisch so schön umgangen hat. Und ich möchte diesen Punkt noch ein bisschen weiter illustrieren, weil der zweite Hauptsatz allen, auch Théâtre, Sie können lesen bei Théâtre, Entropie macht ihm zu schaffen. Jedem von uns macht Entropie zu schaffen. Ich habe auch ein Kapitel drüber drin. Es ist ein Problem. Aber ich möchte es nochmal erklären. Wenn Sie den Beginn der Evolution sich ansehen und Sie stellen sich vor, Sie wären ein kluger thermodynamischer Physiker, der an der Ursuppe unseres Planeten stünde, dann würden Sie die Moleküle sich angucken, wie die immer größer werden in der Ursuppe, und dann würden Sie sagen, also meine Thermodynamik zeigt, dass die Moleküle jetzt nicht mehr größer werden können. Und der Grund ist einfach der, dass ein Molekül, was zu groß geworden ist, das bricht kaputt. Ist klar, so wie ein Pflaumenbaum, wo der Ast zu viele Pflaumen hat. Wenn es zu groß wird, bricht es auseinander. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Molekül, wenn es sehr groß ist, auseinanderbricht, ist so viel größer, als dass es noch ein bisschen wachsen würde, noch was anklebt. Das heißt, ich kann als Thermodynamiker in diesen Urozean guckend mit Sicherheit voraussagen, jetzt ist Schluss. Der Théâtre hat zwar recht, hier, das wird immer größer, 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 Komplexifikation hört aber an dieser Stelle auf, das verhindert Thermodynamik. Und dann fangen diese kleinen Gebilde an, eine ganz neue Eigenschaft zu kriegen. Sie fangen an, sich zu replizieren. Und aus einem werden zwei, und aus zwei werden vier, und aus vier werden acht. Thermodynamik gilt immer noch. All diese Dinge gehen irgendwann einmal als Strukturen kaputt, so wie jeder von uns eines Tages zerfallen wird, zur Erde zerfallen wird. Aber das Wesentliche, dieses Lebendige, diese genetische Information, wenn Sie mir diesen Fachausdruck erlauben, das, was das Geheimnis, was da die Möglichkeit macht, dass sich das Ganze repliziert, das geht weiter. Und es wird immer größer, bis zur menschlichen Gesellschaft. Das heißt, Thermodynamik stimmt. Aber Thermodynamik wird umgangen. So. Und wenn heute einer sagt, der Wärmetod wäre uns sicher, dann muss ich sagen, es hat schon einmal bei Beginn des Lebens eine Möglichkeit gegeben. Und es gibt, sagen Sie diesem Satz einen Physiker, mit dem Sie sich streiten müssen, können Sie mir eine Gleichung zeigen der Thermodynamik, in der die Replikation berücksichtigt wird? Das Prinzip der Replikation, das ist ja das Wichtige am Leben. Gibt es eine Gleichung, die die Replikation berücksichtigt? Die kann er Ihnen nicht zeigen. Deswegen ist Thermodynamik für Systeme, die sich replizieren, nicht zuständig. Er wird Ihnen sagen, aber die Energie, und da sagen Sie, ja, das ist richtig. Da können wir nichts gegen sagen, heute nicht. Soweit Thermodynamik. Man kann also durchaus hoffen, dass so etwas wie das Leben nochmal austricksen von thermodynamischen Gesetzen sich möglicherweise durchaus noch einmal passiert. Und wenn wir immer von dieser Vision von Teilhard reden, dieser Zukunftsvision, bedenken Sie bitte, da gab es ein winziges Gebilde irgendwo im Urozean. Das war der Anfang des Lebens. Das kribbelte so vor sich hin, konnte sich recht und schlecht so einigermaßen in 1000 Jahren vielleicht oder in 50.000 Jahren einmal replizieren. Also etwas ganz Trauriges in unseren Augen. Und daraus ist der Mensch geworden im Laufe der biologischen Evolution. Und jetzt fangen wir eine neue Phase an. Eine neue Phase des Geistes. Und was daraus wird, wie das aussehen wird, dieser Planet, dieser Gesamtplanet intellektuell, wie das aussehen wird, das können wir uns genauso wenig vorstellen, wie eine Ameise sich eine Bausparkasse erklären kann. Und ich habe jetzt nur von den Planeten geredet. Wenn Sie glauben, Sie können sich Omega vorstellen, dazu sind wir zu klein, aber wir werden es dann vielleicht verstehen. Ja, das waren alles Einschiebungen, bitte um Entschuldigung. Ich möchte jetzt eigentlich zu dem Kern des Ganzen kommen. Ich möchte nicht über Einzelheiten der Evolution reden, sondern die Alternativen aufstellen, die so grundsätzlich bestehen. Alternativen zwischen Glauben und Wissen. Und dazu helfen uns folgende Dias. Universum, Natur, zwei Möglichkeiten. Ohne Evolution, statisch, so wie vom ersten Tage an oder vom sechsten Tage an der Schöpfung, bleibt alles wie es ist. Vielleicht sterben diese oder jene Arten aus, religiöser Fundamentalismus, oder mit Evolution eine wissenschaftliche Sicht. Nun, wenn man sieht, dass schon zu unseren Lebzeiten die Welt sich gewaltig verändert, wenn man die Fossilien sieht, muss man also glauben, ich möchte hier nicht auf die Beweise eingehen, dass eine Evolution existiert. Unsere Entscheidung ist also klar zugunsten von Evolution und damit stehen wir vor der nächsten Alternative. Mit Evolution also, aber mit Schöpfer oder ohne Schöpfer. Wir haben die beiden Möglichkeiten, auf der einen Seite eine Causa prima und diese gibt dem Universum Sinn und Ziel, oder auf der anderen Seite nur Zufall. Es ist kein Plan im Universum, alles Zufall, kein Ziel, kein Sinn, etwa Monod. Nun, ich weiß, wenn ich denke, wer der Veranstaltung dieser Tagung ist, dass die meisten von Ihnen mit mir links wählen. Da. An diesem Diagramm. Und das führt uns vor die nächste Alternative. Also Universum mit Evolution und einem Schöpfer, aber jetzt Frage, ohne Zufall oder mit Zufall? Ohne Zufall, das hieße, alle Entwicklung wäre festgelegt. Alles wäre im Grunde genommen eine kausale Kette aus den Anfängen heraus. Zwingend kausal. Ich bin kein Philosoph, aber ich weiß nicht, wo die menschliche Freiheit dabei bliebe. Und menschliche Freiheit ist, glaube ich, was sehr Wichtiges. Auch in der christlichen Lehre. Die Alternative, die uns bleibt, ist mit Zufall und Systemzwang. Aber wie sieht das aus? Das ist vielleicht die schwierigste philosophische Frage in der ganzen Evolution. Und mein Buch heißt, vorhin wurde es erwähnt, Zwischenstufe Leben, Evolution ohne Ziel. Und ich möchte nochmal ganz deutlich sagen, Evolution ohne Ziel hat ein Fragezeichen. Das Buch beantwortet diese Frage so, dass Evolution ein Ziel hat, um nicht missverstanden zu werden. Nun, aber diese Frage, Zufall und dennoch Ziel, ist etwas, was so schwierig ist. Ich erinnere Sie daran vorhin, schon Marx und Engels sind darüber gestolpert. Denn Darwin hat die Zielgerichtetheit kaputt gemacht. Und das freute sie, weil das auch Religiosität kaputt machte. Und das ist richtig. Aber die Frage ist, ob Zufall und Ziel nicht doch vereinbar sind, wenn wir berücksichtigen, dass zu dem Zufall ein Systemzwang kommt. Und ich möchte Ihnen drei Beispiele geben, um das zu veranschaulichen. Erstens, das menschliche Leben ist doch wohl eine Kette von Zufällen. Zum Beispiel, ob Sie eine Infektionskrankheit kriegen oder nicht. Eine Kette von freien Entscheidungen. Und doch, der Tod ist uns allen gewiss. Das Ziel ist sicher, trotz einer Kette von Zufällen. Zweites Beispiel, sehr viel abstrakter. Wir stehen mit einem riesen Roulette auf dem Südpol und wir drehen unser Roulette und das fällt durch Zufall irgendwo hin, ganz egal wo. Und jetzt nehmen wir ein Flugzeug und fliegen genau in der Richtung, wie unser Roulette die Kugel gezeigt hatte. In eine zufällig entschiedene Richtung. Und doch, wir werden mit Sicherheit, wenn wir immer geradeaus fliegen, irgendwann den Äquator überfliegen. Und zwar im rechten Winkel. Und wir werden weiterfliegen und wir werden mit Sicherheit genau an den Nordpol kommen. Das ist der Systemzwang der Kugelgestalt. Trotz Zufall, durch den Systemzwang ist das Ziel sicher. Und ein ganz einfaches Beispiel noch als drittes. Wir würfeln, und Würfel ist so das Symbol für Zufälliges überhaupt. Wir würfeln, aber es ist absolut sicher, dass wir irgendwann eine 6 würfeln werden. Müssen wir nur lange genug trudeln. Ein ehrlicher Würfel ist so konstruiert. Das ist der Systemzwang des Würfels. Sie sehen also an diesen Beispielen, hoffe ich, dass Zufall durchaus eine Rolle spielen kann. Er muss nur durch einen Systemzwang so kanalisiert werden, dass er nur in bestimmte Richtungen weiterlaufen kann und dann wird er auch dieses Ziel erreichen. In unserem Universum besteht auch ein solcher Systemzwang. Nun, viele gläubige Christen müssen unbewusst wohl fürchten, dass bei dieser Haltung Universum mit Schöpfer, aber mit Zufall und mit Evolution, müssen also fürchten, dass ihr Gott zu weit entrückt wird. So, ganz am Anfang Alpha. Und heute, nun, ich möchte sagen, das ist kleingläubig. Für Gott gibt es doch gar keine Zeit. Für uns ja, aber für Gott doch nicht. Alpha kann durchaus wirken, durch uns wirken. Heute, durch uns. Wir müssen uns nur befreien von dieser Vorstellung des großen Urbastlers, der da 2 Millionen Arten von Tieren und Pflanzen, oder Herr Riedel hat gesagt, 4 Millionen gäbe es sogar, Tiere und Pflanzen gebastelt hat, mit Händen, wie unseren, zusammengebaut. Das müssen wir überwinden. Mit Händen wie unseren. Auch wenn die alten Worte der Bibel früher so verstanden wurden und auch wenn dieses Bild, das nächste, auch wenn dieses Bild etwas Wunderschönes ist. Aber ist die Schöpfung nicht viel gewaltiger, wenn alles in einem entsteht? Wir sind hier auf einer Tagung zum 100. Geburtstag eines Mannes und ich habe noch zu wenig gesagt über diesen Mann, der uns hier zusammengeführt hat. Sie erlauben, dass ich die letzten 10 Minuten ganz ihm widme. Wenn man ihn heute fragen könnte, Pater Terjar, was sollen wir von Ihnen berichten? Was in Ihrem Leben war das Wichtige? Dann würde dieser so bescheidene Mann wohl antworten, er redet nicht von mir. Sprecht von der unmittelbarsten und grandiosesten Offenbarung des Universums. Seine Worte. Die unserem Jahrhundert eigen ist. Redet über die fortschreitende Einswerdung des Vielen, welche die Schöpfung ausmacht, spricht vom Einrollen der Materie, von der Verdichtung der radialen Energie. Und ich will das versuchen. Naturwissenschaftler sagen, Terjar sei Theologe gewesen. Und die Theologen erklären ihn zum Naturwissenschaftler. Aber beide sind sich einig, dass er ein Mystiker war. Offenbar kann doch niemand im eigenen Fach mit Terjars Begriffen und Formulierungen so zurechtkommen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Als ich das erste Mal den Mensch im Kosmos las, war ich als Naturwissenschaftler befremdet von einer mir gänzlich ungewohnten, unpräzisen Formulierung. Da trifft man also gleich auf den ersten Seiten auf eine tangentiale und eine radiale Energie. Und wenn man Physik studiert hat, weiß man, dass beides in der Physik überhaupt nicht existiert. Da ist man in Versuchung, das Buch zuzuklappen und sagen, was soll ich den Quatsch lesen? Und viele Naturwissenschaftler haben das sicher getan und haben dann Terjars Ideen überhaupt nicht kennengelernt. Und wenn Sie einem Naturwissenschaftler je ein Buch empfehlen, dann sollen Sie unbedingt Entstehung des Menschen zuerst als allererstes von Terjar lesen, einem Naturwissenschaftler zu lesen geben. Denn das ist noch weitaus das Naturwissenschaftlichste. Die Naturwissenschaftler sagen meist, die naturwissenschaftlichen Aussagen seien, naja, unklar, um nicht falsch zu sagen. Aber wenn man sich bemüht, in die impressionistische Darstellungsweise von Teilhard. Tiefer einzudringen, wenn man sich bemüht, nicht bloß so nach den einzelnen Farbtupfern zu gucken, sondern das ganze Bild oder die ganzen Bilder wirken zu lassen, dann wird deutlich, dass Jahrzehnte vor anderen Teilhard die wesentlichen Grundgesetze aller kosmischen Evolution, naturwissenschaftlichen Gesetze, klarer erkannt hat als alle damaligen Naturwissenschaftler. Auch wenn sein Weg zugegebenermaßen mystisch, visionär, intuitiv und nicht induktiv war. Teilhards Aussagen sind so zeitlos, dass man immer wieder vergisst, wann sie eigentlich gemacht wurden. Und wenn wir den Begriff der radialen Energie zum Beispiel nachspüren, davon wurde gestern schon geredet von Herrn Deke, und er hat es wunderbar geschildert, tangentiale Energie ist sowieso bloß Energie, genau ohne das Wort tangential, das sagt er ja selbst, die Energie der Physik. Aber er möchte noch von einer anderen Energie reden, nämlich von der radialen oder der psychischen Energie. Und was ist das? Der Wissenschaftler würde heute sagen, das ist Information. Und Herr Deke hat gesprochen von der Wirkungskraft, der spezifischen Wirkungskraft, aus denen sich die Dinge entwickeln. Und das ist genau das, was Information ist in der heutigen Vorstellung. Aber als Teilhard schrieb, war der Ausdruck überhaupt nicht bekannt, und wenn, dann bei einigen Nachrichtentechnikern, die sich überlegten, ob sie eine Nachricht durch einen bestimmten Draht kriegen konnten. Information ist also erst ein ganz neuer Begriff, und ich muss sagen, er ist bis heute noch nicht wissenschaftlich voll verstanden und voll in seiner ganzen Vielfalt, Vielschichtigkeit im Griff. Aber eins ist ziemlich sicher, dass die Energie gleich Materie und Information die beiden Zentralbegriffe überhaupt der Naturwissenschaft sind. Und in Teilhards Schriften kommt es immer wieder vor, die tangentiale gleich Energie und die radiale oder psychische Energie, also das ständige Wachstum von Informationen im Laufe der Evolution. Ein anderer Zentralbegriff, mit dem Naturwissenschaftler gar nichts anfangen können zuerst, ist der ständigen Einrollung oder auch der wachsenden Verinnerlichung der Materie. Auch hier geht es um genau dasselbe, um Komplexifikation, um das Wachstum von Komplexität. Um also die schon ganz zu Anfang besprochene hierarchische Integrationenfolge zu immer größeren Gebilden. Créer, c'est unir. Schöpfung ist Vereinigung. Diese Stufenfolge, dieses hierarchische Aufbau der Natur, der war natürlich schon bekannt, als Teilhard schrieb. Aber Teilhard hat als erster die Geschichtlichkeit, die evolutionäre Geschichtlichkeit in diesem Stufenaufbau erkannt. Und das Jahrzehnte, bevor die Kernreaktionen, die in den Sonnen stattfinden, voll erkannt waren. Die berühmte Arbeit darüber, Burbage et al., ist erst 1955 erschienen, im Todesjahr. Und auch die berühmte genetische Information, der genetische Code, war in keinster Weise bekannt. Und wenn also dieser Begriff der Information nicht vorliegt, muss man ihn irgendwie umschreiben. Man kann ihn ja nicht, wenn man es versteht, man kann ihn ja nicht benutzen. Und das hat er ja mit seiner radialen und psychischen Energie getan. Also ein Gehirn, das Komplexere, ist stärker verinnerlicht als ein Muskelgewebe. Verinnerlicht, also komplizierter. Eine Bakterienzelle ist stärker verinnerlicht, komplizierter als ein anorganisches Gestein. In einem wichtigen philosophischen Punkt allerdings glaube ich, dass die meisten Naturwissenschaftler Teilhard nicht zustimmen wollen. Und das ist, wenn Begriffe wie Bewusstsein und Psyche, die die Innenseite der Dinge beschreiben, wie Teilhard sagt, wenn die ja in ihrer eigentlichen Bedeutung erst beim Menschen auftreten, Bewusstsein, Psyche, wenn die also schon Atomen oder materiellen Vorstufen zugeschrieben werden. Der Prozess der Konzentration des Psychischen, von dem Teilhard spricht, also die Entstehung des menschlichen Bewusstseins, setzt sich nach Teilhard von der Zelle bis zum denkenden Lebewesen, vom Atom schon zur Zelle, ununterbrochen und immer in derselben Richtung fort. Nun, einem Physiker wird es schwer fallen, von der Psyche eines Atoms zu sprechen. Derartige panpsychistische Vorstellungen gab es schon vor Teilhard, aber sie haben sich eigentlich nie breiter durchgesetzt. Aber letztlich ist es eine semantische Frage, was ist denn Psyche? Ich meine, wir benutzen, das ist ja das ganze Problem der Philosophie, man benutzt immer so Vokabeln und jeder denkt sich ein bisschen was anderes dabei, nicht? Wenn so vom Monismus geredet wird, manche finden das schön, manche finden das weniger schön, aber ob sie dasselbe dabei sich vorstellen, ist immer noch die Frage. Geist, was ist Geist? Sehr schwierig. Herr Riedlinger hat es schön gestern erklärt. Aber diese Innenseite der Dinge, die Psyche eines Atoms, das ist sehr schwer zu verdauen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so anders. Man kann es vielleicht verstehen, denn auch ein Physiker, der durch und durch positivistisch ist, würde Ihnen zugestehen, ohne weiteres, dass einem Elementarteilchen eine Potenz innewohnt. Die Möglichkeit, Teil eines Kohlenstoffatoms zu werden, die Möglichkeit ist drin. Und die Eigenschaften eines Kohlenstoffatoms bestimmen sich entscheidend aus den Eigenschaften der Elementarteilchen. Wo sollten sie sonst herkommen? Also die Potenz ist im Elementarteilchen. Und dann haben wir das Kohlenstoffatom, was seinerseits integriert in eine Kette von Desoxyribonukleinsäure, das ist diese Erbsubstanz, schreckliche Wort, DNA, die Erbsubstanz, wenn ein Kohlenstoff da drin ist, dann kann also dieses Kohlenstoff in dieser Kette, in einem Gen sitzend, entscheidend mitwirken an der Entstehung des menschlichen Gehirns. Und das ist alles als Potenz ja letztlich in diesem Elektron wohl enthalten, dass das daraus werden kann. Aber trotzdem würde man sagen, diese Potenz mit dem Begriff Bewusstsein zu belegen, würden die meisten Naturwissenschaftler ablehnen. Gerade weil dadurch die beiden großen Schwellen der Evolution ein bisschen zugedeckt werden. Wir haben die großen Schwellen, dass die materielle Phase abgelöst wird, Stufe von der biologischen Phase, und dann kommt nochmal eine Stufe und dann schließt sich eine intellektuelle Evolution an. Und wir haben drei solcher Phasen der Evolution, drei große Stufen, und die werden ein bisschen zugedeckt, wenn ich schon die Begriffe wie Bewusstsein, die erst eigentlich in die dritte Phase gehören, schon in der ersten einem Atom zuschreibe. Das verwirrt also leicht. Aber man kommt sich kleinkariert vor, wenn man angesichts der gewaltigen naturwissenschaftlichen Vision Teilhards, angesichts dieses gewaltigen Brückenbaus zwischen Wissenschaft und Religion, vielleicht die wichtigste Erkenntnis auf diesem Gebiet in unserem Jahrhundert, wenn man da irreführende Details kritisiert, die letztlich alle so aus einer eigenwilligen Sprache herkommen, einer eigenwilligen ins Mystische gehenden Verwendung von Begriffen. Der Brückenschlag zwischen Religion und Wissenschaft ist wirklich sehr, sehr schwer. Sie müssen sich bewusst sein. Das Grundprinzip aller Wissenschaft ist der permanente Zweifel an aller bisherigen Erkenntnis. Irrtümer zu entdecken, Korrekturen anzubringen, Horizonte zu erweitern, das ist erstrebenswerter Fortschritt der Wissenschaft. Im Gegensatz dazu baut Religion auf dem Fels der Wahrheit einer wissenschaftlich nicht objektivierbaren Offenbarung. Der Versuch einer sprachlichen Neuinterpretation dogmatisch gebundener Aussagen, der Wunsch nach Änderung, Weiterentwicklung, Anpassung des Bestehenden, gerät daher sofort in den Geruch von Ketzerei. Es gibt ein Buch von Pater Lai aus Frankfurt, Ketzer von Roger Bacon bis Teilhard. Da haben wir es. Wissen und Glauben zu trennen oder miteinander. Und ich glaube, ich kann eigentlich nur eine dialektische Antwort geben. Beides. Trennen und miteinander. Hier haben wir es. Das ist das chinesische Weltsymbol des Yin und Yang. Wir haben sauber getrennte Felder und doch bilden beide eine Ganzheit. Ich hoffe, das illustriert ein bisschen, was ich meine, wenn ich sage, Wissenschaft und Glaube muss getrennt sein und doch zusammen. Beide müssen getrennt sein in ihrem Kompetenzbereich. Es darf keine Überlappungen, Durchdringungen geben. Das heißt, im wissenschaftlich erforschbaren Bereich sollte Religion keine Aussagen machen. Im wissenschaftlich erforschbaren Bereich sollte Religion keine Aussagen machen. Widersprüche zwischen Glauben und Wissen schaden beiden Seiten. Andererseits sollte Wissenschaft niemals über ihr eigenes Gebiet hinausgreifend versuchen, Glauben zu zerstören. Der ist ja in einem Bereich angesiedelt, in dem Wissenschaft gar nichts mehr zu sagen hat. Aber wenn nun Naturwissenschaft den Entwicklungsprozess des Universums studiert und dabei feststellt, dass letztlich die Erklärung für alles Geschehen, für alle Entwicklung, alle Evolution, drei Phasen, in den Eigenschaften der Materie liegt, in den Anfangsbedingungen bei Geburt unseres Universums begründet ist, dann kann man sich damit zufrieden geben. Als Physiker, als Materialist, dann kann man sagen, so ist die Natur halt beschaffen. Punktum. Den Standpunkt kann man vertreten und mit Recht. Und ich respektiere das. Evolution muss ablaufen, so ist es eben. So ist die Natur. Man kann aber auch, und damit begeben wir uns von dem einen Feld in das andere Feld, man kann aber auch sagen, in all diesem wunderbaren Werden der geschaffenen Natur sehe ich das Werk eines Schöpfers. Sobald man diesen Schritt macht, wird das bis dahin sinnleere und zweckfreie Universum der Naturwissenschaft durch diesen Schritt in das andere Gebiet wird das plötzlich mit einem leuchtenden Sinn erfüllt. Der diese Erkenntnis, diese Offenbarung der Natur durch das Studium der Natur, durch Arbeit, Offenbarung durch Arbeit bitte, wer dieses erlebt, wem das zuteil wird, der sieht plötzlich für sein eigenes Dasein die Aufgabe, im Sinne dieser Offenbarung zu leben. Man kann nicht mehr so oder so handeln, weil ja doch alles egal ist und das Universum sinnlos letzten Endes. Man ist plötzlich angebunden an den Auftrag des Alphas, den Urgrund, der dieser ganzen Entwicklung zugrunde liegt. Dieser Entwicklung vom Chaos zum Kosmos. Teilhard hat diese Offenbarung der Evolution intensiver erfahren als alle anderen. Er fand sich so im Spannungsfeld zweier Offenbarungen. Die eine, die des Wortes, die der Heiligen Schrift, durchdrungen vom Weg der Erlösung, auf dem ein Christus voranschreitet. Die andere, die des Werkes, die des Universums, der Schöpfung Gottes, die in immer weiter ausgreifenden Integrationen die Vereinigung aller Vielfalt in nur einem anstrebt. Offenbarung des Wortes kann aber nicht im Widerspruch zur Offenbarung des Werkes stehen. Nur eine Wahrheit kann der Grund dieser Welt sein. Und deswegen musste für Teilhard der Zielpunkt dieser ganzen Entwicklung der Natur, dieser Endzustand des Universums musste für ihn identisch sein mit dem christlichen Omega. Das heißt mit dem vollendeten Christus, dem mystischen Leib der Vereinigung des Menschen mit Gott, wie er es ausdrückte. Das christliche Kreuz, das Symbol göttlicher Gnade, wurde so für Teilhard zugleich zum Symbol des evolutionären Aufstiegs auf dieses heilige Ziel hin. Mein Verleger hat gesagt, als mein Buch gedruckt wurde, also ich weiß nicht, warum wollen Sie denn diesen dummen Drachen da eigentlich drauf haben? Was soll denn dieser dumme Drachen auf Ihrem Buch? Und verstanden hat das eigentlich keiner. Das ist das Symbol der Evolution, der Pfeil nach oben. Es faltet sich auf von einem Anfang, faltet sich eine ungeheure Vielfalt auf, bis zu 4 Millionen Arten von Tieren und Pflanzen. Es wird immer weiter. Und dann, und das ist ein Systemzwang. Lassen Sie mich hier mal zwischendurch eben naturwissenschaftlich reden. Stellen wir uns ein System vor, so ein Riesending, wo lauter kleine Elementardinger drin sind. Und diese kleinen Bausteine fangen alle irgendwas zu machen. Die einen tun sich zusammen zu Miko und die anderen zu Puma und zu Ei und Au und alles Mögliche. Bildet sich so. Aber jetzt besteht in diesem ganzen System, in diesem Gebilde, die Tendenz, dass immer größere sich zusammentun. Und wenn das eine Weile läuft, ist es Systemzwang, dass zum Schluss, wenn immer wieder dieser Zwang zum Zusammenschluss besteht, all das, was in meinem Riesentopf drin war, ein einziges Gebilde nachher ist. Systemzwang. Das heißt, die Zahl, erst fängt es an mit lauter verschiedenen kleinen Anfängen, aber dann schließen sich immer, dann wird es wieder weniger. Dann gibt es zwar immer größere, aber immer weniger. Und dann schließt sich alles wieder zusammen, bis zum Schluss nur noch ein einziges Gebilde da ist. Das ist Evolution. Und das ist Systemzwang. Und das ist nicht ein mystischer Wunsch von Teilhard, dass er nun das Kreuz, ich weiß nicht, ob es Teilhard so gesehen hat, aber ich sehe es so, dass er das Kreuz nun unbedingt hineinbringen wollte und dass das dasselbe sein musste, sollte, wollte, weil er vereinigen wollte. Nein, die Vereinigung kam ganz von selbst, wie Elementarteilchen sich lieben, kam auch hier Evolution sozusagen und christliches Symbol zusammen. Dieser Pfeil, das Kreuz, weist vom Alpha zum Omega. Und das ist die alte christliche Religion. Aber plötzlich ganz neu erstrahlend, in einem ganz neuen Lichte der Evolution. Und das ist die Religion Teilhard de Chardin. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Der Physiker und Genetiker Carsten Bresch wurde am 5. September 1921 in Berlin geboren. Er studierte dort als Schüler von Max Delbrück bis 1947 und arbeitete seit 1949 als Assistent am Max-Planck-Institut für physikalische Chemie in Göttingen. Nach Tätigkeiten als außerordentlicher Professor 1957 in Köln und Dallas in Texas übernahm er 1964 den Lehrstuhl für Genetik an der Universität Freiburg im Breisgau. Gleichzeitig war er Leiter des Zentrallabors für Mutagenitätsprüfung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Carsten Bresch ist emeritierter Professor der Universität Freiburg im Breisgau. Sein wissenschaftliches Hauptarbeitsgebiet war die Genetik der Bakteriophagen. Bresch ist der Autor des über viele Jahre als internationales Standardlehrbuch der Genetik geltenden Werkes »Klassische und molekulare Genetik«, das 1964 im Springer Verlag erschien, in dritter Auflage 1972. Breitere Kreise erreichte Bresch mit dem Buch »Zwischenstufe Leben«, München 1977, das in mehreren Auflagen und in 20.000 Exemplaren als Taschenbuch publiziert wurde. Bresch wagt in diesem Buch den naturphilosophischen Versuch, aus der Darstellung gesicherter Ergebnisse der Evolutionsforschung heraus Perspektiven für die Zukunft der Menschheit zu entwickeln. Bresch engagierte sich intensiv in interdisziplinären naturwissenschaftlich-theologischen Gesprächen und Diskussionen zum Thema Evolution. In diesem Umfeld gründete er zusammen mit dem Freiburger Theologen Helmut Riedlinger 1981 aus einem theologisch-biologischen Seminarkreis an der Universität Freiburg heraus die interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft AGEMUS und gab den Freiburger AGEMUS-Rundbrief dieses Arbeitskreises heraus.